Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Eins, zwei, drei. Ja, Glück auf, meine Damen und Herren. Der Verlag Neuer Weg stellt Ihnen ein Buch vor, Inside Intelligence. Ich habe vorhin ein paar Leute hier gefragt in Leipzig, ob wir hier auch Glück aufsagen können. Wir kommen aus Essen. Und dann sagte man mir, ja, das können Sie durchaus, weil im Süden von Leipzig auch Bergbau betrieben wird. Also belassen wir es beim Glück auf. Ich habe nichts Sächsisches gefunden. Ja, der Verlag Neuer Weg ist kein alter Weg, sondern den gibt es schon seit 1972. Und wir machen politische Bücher, die sich mit der Arbeiterbewegung und anderen Dingen in der Gesellschaft auseinandersetzen. Ich möchte aber jetzt keine Geschichte vom Verlag hier vortragen, sondern schlicht und einfach unseren Autor oder einen unserer Autoren, und zwar den Harald Gröder. Ich bitte um Verzeihung, ich habe irgendwo einen falschen Knopf gedrückt, aber das ist bestimmt kein Fauxpas. Das ist auch wurscht. Entscheidend ist, um was es geht. Ganz kurz drei oder vier Worte. Er stellt sich nicht selbst vor. Das machen wir so, wie wir das denken. Also der Harald hat Psychologie und Philosophie studiert. Er war unter anderem Gastprofessor in den Vereinigten Staaten. Und er hat in seinem Leben eine ganze Reihe von Dingen gemacht, nicht nur, dass er in den USA gelehrt hat, sondern er hat Lyrik gemacht, er hat Theaterstücke geschrieben, hat diverse Bücher verfasst. Ich weiß es nicht, wie viele es sind, aber es dürften so um die 30 sein, was ich von dir gehört habe. Harald lebt in Berlin und er hat mit uns im Verlag dieses Buch, was wir Ihnen jetzt gerne vorstellen möchten, beziehungsweise was er vorstellen wird, geschrieben. Es geht um die Geschichte oder beziehungsweise es geht um den Bundesnachrichtendienst. Nun ist das ja so, über den Bundesnachrichtendienst gibt es nicht nur ein Buch. Da gibt es eine ganze Reihe von Büchern. Das Besondere an seinem Buch ist, dass er auch in einer, dass er sowohl versucht hat, das sehen Sie im Anhang, wissenschaftlich auseinanderzusetzen. Da sehen Sie die ganze Literatur, die er da recherchiert hat dazu, und dass er das aber auch auf eine sehr angenehme, ironische Art und Weise macht. Insofern er auch den Leser nicht nur jetzt mit irgendwelchen Fakten langweilt, sondern sie auch guten Mutes am nächsten Tag das Buch nochmal lesen lässt. Ja, Bundesnachrichtendienst, ich denke, die hier sind, sind interessiert, sonst wären sie nicht gekommen, da brauche ich Ihnen nicht viel zu erzählen. Nur zwei Sätze, Bundesnachrichtendienst. Gehlen, der den Bundesnachrichtendienst unter Adenauer beziehungsweise in der Nachkriegszeit aufgebaut hat, der war ja zuständig, da muss ich jetzt genau schauen, wie das damals hieß. Und zwar war er für die Feind unter der Nazizeit, für die Feindaufklärung Fremde Heere Ost zuständig. Dazu kannst du bestimmt irgendetwas sagen. Der war natürlich für die US-Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg hochinteressant, weil er aus seiner Nazi-Zeit eine ganze Menge wusste über das, was in der Sowjetunion und sonst wo im ehemaligen Osten passiert ist. Und der BND als solches ist ja auch heute nicht in aller Munde, sondern wir hören ja permanent irgendwelche Sachen über den Bundesnachrichtendienst. Und damit möchte ich auch meine Selbstdarstellung hier beenden. Mein Name ist Ronald Koch, ich mache das für den Verlag Neuer Weg und gebe das das Mikrofon einfach weiter an dich, Harald, und bitte dich zunächst mal zu beginnen und entsprechend werden wir dich fragen oder auch nicht. Wir haben nur eine halbe Stunde das Thema, könnten wir 4 Stunden hier abhandeln. Bitte in Englisch, go ahead, du hast in den USA gelehrt.
Ja, ich will aber doch nicht zuerst von mir reden, sondern erstmal von dem Buch. Wir können hinterher dann immer noch Fragen und Bemerkungen zu meiner Person platzieren und die beantworte ich dann. Das Buch hat eine lange Entstehungsgeschichte, da werde ich auch gleich noch was von zu sagen. Aber es beginnt inhaltlich mit der Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder sogar die letzten 2-3 Monate des Weltkriegs 2 sind noch mit enthalten. Gehlen, wie Ronald Koch gerade schon gesagt hat, war zunächst und im Kriege, übrigens als General, für die Nazi-Armee zuständig, und zwar als Leiter der Abteilung Fremde Heere Ost. Die Fremde Heere Ost-Abteilung, die hatte praktisch Spionageauftrag, was militärische Belange betraf, an der Ostfront, also gegen die Sowjets. Und als es sich immer mehr abzeichnete, dass eben der Krieg mit Pauken und Trompeten verloren war, Gehlen war natürlich einer derer, die das besonders klar gewusst haben. Natürlich heißt, weil er halt geheime Informationen hatte, die auf keinen Fall die Allgemeinheit erfahren durfte, noch nicht mal verschiedenste andere Angehörige der Wehrmacht. Gehlen hat schon etwa seit Januar, Februar 1945 angefangen, die entscheidende Unterlagen, und zwar waren das also gigantische Mengen, in Stahlkisten einzulagern und die Stahlkisten zu vergraben an verschiedenen Stellen im westlichen Bereich Deutschlands, da wo er annehmen konnte, dass die Sowjets nicht hinkommen würden. Also zum Beispiel in der Nähe von im Gebirge Hunsrück am Rhein, da war so eine Lagerstätte. Er hatte dann sich einen Monat verstanden, vor der Gefangennahme durch die Amerikaner zu vorbeizuschlängeln, zu drücken. Er wurde dann verraten. Er hatte einen total traumhaften Unterschlupf in einer Almhütte hoch in den Bayerischen Alpen. Und zunächst war es also gar nicht so selbstverständlich, dass er mit den Amerikanern da gut klarkommen könnte. Er wurde in Gefangenlager erstmal gesteckt. CIC war die Instanz, die das verfügt hat, amerikanische Instanz. Und er wurde dann nach Amerika, nach USA, in die Nähe von Washington gebracht. Und im Laufe des Sommers hat er dann endlich entscheidende Gesprächspartner gehabt. Das waren Leute, die Alan Dulles untergeordnet waren und die mit dem zu tun hatten. Alan Dulles hat im nächsten Jahr den CIC gegründet mit gigantischen Geldern. Und Gehlen hat verstanden, den Dulles für sich einzunehmen. Er hat verstanden, der Gehlen sich rar und wertvoll zu machen. Er hätte eben brisante Informationen, wie Ronald das gerade schon gesagt hatte. Und es entstand daraus regelrecht eine Freundschaft zwischen diesem Dulles, einem ganz schrägen Typen, der über Leichen gegangen ist, und Gehlen. Gehlen kam dann 1946 im Laufe des späten Frühjahrs zurück und hat dann hier eine die Organisation Gehlen aufgezogen. Von 1946 hat die existiert bis 1956, 10 Jahre. Diese Organisation, die erstmal gar keinen Namen hatte und dann unter der Hand den Namen bekam, Organisation Gehlen, wurde voll und ganz finanziert von den Amerikanern, also vom CIC. Und die Informationen gingen zwar auch an Adenauer und an ausgesuchte Politiker, also vor allem der konservativen Seite, der CDU, aber sie gingen vor allem und lückenlos jede einzelne Information in Kopie an den CIC. Da waren ständig Verbindungsoffiziere, die diesen Transfer zwischen dem Ort Pullach, das liegt etwa 15 Kilometer südlich von München, nach München, wo die Amerikaner eine Bleibe hatten, die da diesen Austausch bewerkstelligten. Ab 1956 und eigentlich auch schon ein Jahr vorher war es den Amerikanern klar, dass also die Erwartungen, die sie in diesen fantastischen Mann Gehlen, vermeintlich fantastischen, gesteckt haben, sich keineswegs erfüllt haben. Und die waren es auch leid, eben immer weiter da Geld hinzublättern. Das wurde auch immer mehr, weil Gehlen seinen Stab, seine Leute immer mehr vermehrt hatte. Das waren dann schon eine niedrig vierstellige Zahl von Angehörigen des BNDs. Und Gehlen hat es also tatsächlich geschafft, Adenauer dazu zu bewegen, dass er den BND unter die Fittiche nimmt. Und dass der deutsche Steuerzahler, damit im Klartext gesagt, der westdeutsche Steuerzahler, diese gigantischen Kosten, die schon damals nach Millionen gingen, D-Mark, und die D-Mark war damals viel, viel mehr wert als gegen Ende der D-Mark-Zeit, übernommen haben. Ja, ich habe diese anfängliche Zeit besonders genau in diesem Buche geschildert, Inside Intelligence. Inside, das heißt innerhalb, Intelligence ist so ein salopper Ausdruck für Geheimdienste. Das Buch geht auch nicht nur über den BND, zwar in allererster Linie und vor allem, aber das lässt sich gar nicht vermeiden, dass da andere Geheimdienste eben vor allem westlicher Provenienz mit eine Rolle spielen, weil die Verbindungen immer mehr zugenommen haben. Die Vernetzung zwischen BND und nicht nur dem CIA, die Beziehungen waren dann auch zum Teil schwankend und nicht immer gut, sondern zwischen BND und auch französischen Geheimdiensten, SEDCE, und anderen, aber auch zum Beispiel mit arabischen Geheimdiensten und auch wiederum mit dem israelischen Mossad, die wurden immer mehr ausgebaut und die waren von großer Relevanz. Also zum Beispiel, dass die entscheidende Chruschtschow-Rede bei dem, ich glaube, 15. großen Parteitag dann so bald publik wurde, das hat der BND zu Wege gebracht, aber eigentlich war es gar nicht er, sondern das waren Mitarbeiter vom Mossad, vom israelischen Geheimdienst, der nämlich in Wahrheit viel effizienter gearbeitet hat und zudem der BND zu einzelnen Persönlichkeiten einen guten Draht damals hatte. Das ist nur ein Beispiel. Ja, ich hatte gerade gesagt, also Gehlen hat in Wahrheit, allmählich hat sich das auch in den USA rumgesprochen, seine Auftraggeber doch enttäuscht. Beispiele dafür sind, dass er also zum Beispiel keineswegs, nicht im geringsten, den Aufstand der in der DDR 1953 hat vorhersagen können und er hat den Mauerbau nicht vorhersagen können. Da waren ein paar undeutliche Äußerungen, Mitteilungen, die aber also keineswegs auf den Mauerbau hinauslaufen konnten, die der BND da an die westdeutsche Regierung gegeben hat. Und er hat auch schließlich nicht die Vereinigung, also 1989 im Herbst, die Vorgänge vorausgesagt und dann die anschließende Vereinigung nach einem Jahr. Die lauter entscheidende Augenblicke, für die er eigentlich ja zuständig gewesen wäre, nämlich außenpolitische Vorgänge, hat er halt verpennt. Aber Gehlen war ein unerhört geschickter und ein vor allem auch wahnsinnig ehrgeiziger Mann. Und erstens mal hat er die Gefahr, die vermeintlich vom Sowjetkommunismus ausgehe, den Amerikanern sehr plastisch vor Augen führen können. Und über ein glattes Jahrzehnt, wenn nicht noch wesentlich länger, hat haben die Informationen, die immer ausgesucht waren, die ausgearbeiteten und zusammenfassenden Wertungen und Bewertungen von irgendwelchen Vorgängen in der Politik, die gehen an einerseits zum Beispiel Adenauer und andererseits eben an die Leute vom CIA gegeben hat, die haben dahin geführt, dass die Amerikaner eine glatte Frontstellung vollzogen haben gegen die Roten, gegen den Kommunismus. Diese klare Zweiteilung der Welt in östlich und westlich des Eisernen Vorhangs wäre mit größter Wahrscheinlichkeit, kann man das so sagen und annehmen, ohne das massive Zutun, das jahrelang und gezielte Zutun von Gehlen, dem eingeschworenen Antikommunisten, so nicht gelaufen. Aber die Amerikaner hatten eben vor allem in den ersten Jahren nach 1946 sehr wenig Informationen, sehr wenig Zugang nach Sowjetrussland, also die waren da blank, die hatten keine Ahnung, was da sich eigentlich abspielte. Und in dieses informative Vakuum an Informationen konnte eben Gehlen, das hat er auch sofort gemerkt, hineinstoßen und die Meinungen über dieser hartgesottene Antikommunismus, die Meinungen, die in Westdeutschland, vor allem in Westdeutschland, jahrelang und jahrzehntelang im Schwange waren, die so weit geführt haben, dass also schon die bloße, weiß ich was, Existenz, Fotografie eines roten Soldaten, eines Angehörigen der Sowjetarmee, dass die da schon Angstgefühle erregte, das ist alles, geht alles auf Rechnung von Gehlen, wäre in dieser krassen Weise überhaupt nicht der Fall gewesen. Und ganz viele von uns, oder sagen wir mal besser, von der Generation, die jetzt halt abgetreten ist, die eben gestorben ist. Ganz viele Menschen in vor allem Westdeutschland haben ihre gesamte politische Auffassung, von der sie geglaubt haben, sie würden sich die selber zusammengesucht haben, die haben die natürlich aus den Zeitungen und die Zeitungen waren gefüttert worden, entweder direkt oder auf indirektem Wege von Gehlen. Gehlen hat eine sehr bewusste Medienpolitik betrieben und er hat einen enormen Anteil seines Etats, er hat das verschleiern können und ohnehin waren die finanziellen Sachen des BNDs, dem allgemeinen Steuerzahler und ganz vielen Instanzen entzogen. Gehlen hat einen entscheidenden Anteil seines Budgets jedes Jahr für Medienbeeinflussung, nämlich in pekuniärer Hinsicht, in geldlicher Hinsicht reserviert und dafür ausgegeben. Und noch deutlicher gesagt, er hat eine erhebliche Anzahl von zum Teil guten und gut beleumdeten und in einflussreicher Stellung befindlichen Redakteuren und Journalisten bestochen. Die bekamen ein Salär, die bekamen da eine ständige, nennenswerte Summe Geldes, damit die eben günstig über BND und über die Ansichten, die der BND betrieben hat, im Sinne von Reinhard Gehlen berichteten. Das kam erst alles viel später raus. Gehlen ist mit 76 Jahren, mit 66 Jahren, das war 1968, pensioniert worden, gestorben ist er 1979. Ich selber habe mich an das Buch gemacht über Umwege. Das war ganz verrückt. Ich bin einer der wenigen, die über den BND oder überhaupt über Geheimdienste geschrieben haben, ein Buch geschrieben haben, die mit dem Geheimdienst nichts zu tun hatten. Ich war niemals angestellt beim BND und auch bei keinem anderen Geheimdienst. Meine Quellen sind auch entsprechend anders. Ich habe mich natürlich kundig gemacht. Ich habe eine Menge von Büchern gelesen, von informativen Büchern über die Organisation Gehlen und über den BND. Aber das war nur und ist nur ein Teil meiner Informationen gewesen. Und ich habe natürlich massenhaft Zeitungsartikel gesammelt. Man möchte gar nicht glauben, was alles in Zeitungen zusammenkommt. Und das ist auch für versierte Geheimdienstleute, inzwischen weiß ich das seit langem, eine nicht zu verachtende Quelle. Man muss die halt nur sammeln und dann neu zusammensetzen, die verschiedensten Artikel, Meldungen und so weiter. Ja, aber die Hauptquelle ist, dass eine Frau, die 1946 18 Jahre alt war, in meinen Gesichtskreis gekommen ist, mit der ich mich gut verstanden, und die hat Zutrauen zu mir gehabt und die hat gesehen, dass ich halt ein interessierter Typ bin, und die hat mir dann mehr und mehr erzählt, und die war Mitarbeiterin vom Gehlen. Wieso war diese Frau, die heißt, lebt auch noch, Uschi Mauve, inzwischen hat sie geheiratet und heißt, hat einen dänischen Namen, Nachnamen, wieso kam die in den BND? Durch ihre Mutter. Die Mutter dieser Uschi Mauve, Helene Mauve, war eine Jugendfreundin von Gehlen. Das war eine Sache in den 20er Jahren. Gehlen hat ja mindestens drei Heiratsanträge gemacht. Die hat diese Frau Mauve abgelehnt. Aber die war immer und blieb mit Gehlen gut befreundet und war auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg ein paar Mal in Müttergenesungsheim durch Gehlens Zutaten zu tun und so. Und die Tochter, die sah meiner Mutter, sah der Mutter, ihrer Mutter auch sehr ähnlich. Die hat den Stein im Brett gehabt beim Gehlen. Gehlen ist zwar nicht unbedingt mit ihr ins Bett gegangen, das hat er mit anderen gemacht, Sekretärinnen und so weiter, hat auch ein uneheliches Kind gehabt. Das war damals noch eine ganz andere Sache als heute. Das Anrüchige allein des Wortes, uneheliches Kind, was ja heute läppisch ist und belanglos ist, und so sieht man es eben nicht mehr. Das war damals also ein übler Schandfleck, aber der Gehl mit seiner vermeintlich weißen Weste, der hat sich da nichts drum geschert. Diese Uschi Mauve hatte eben Zugang und ein völliges Vertrauensverhältnis zu Gehlen und hat auf die Weise mächtig viel mitbekommen. Und über das Klima, das da geherrscht hat, hat die mir immer wieder erzählt, und ich habe mir dann eben auch von ihr erzählen lassen, auch als ich die ersten Niederschriften zu diesem Buch gemacht habe. Ich habe an dem Buch lang gearbeitet. Die ersten Sachen waren in den späten 70er Jahren von mir niedergeschrieben worden, die sind aber auch gar nicht veröffentlicht worden. Gehlen hatte dann, der seinerseits durch diese Uschi Mauve über zum Beispiel mein Studium, nämlich Psychologie, informiert worden war, hatte da Interesse, und er hat mich also dann mal eingeladen nach München in sein Privathaus, also das ist in Pullach, nicht in München, sondern bei München. Alles mit riesigen, spannenden und bekloppten, überflüssigen Vorkehrungen. Abends, und ich war dann untergebracht in einem Haus auf seinem Grundstück, das einer total sicheren Mitarbeiterin, einer älteren Dame gehörte und deren Ehemann. Und ich kam dann also, wurde dann rübergeleitet 40 Meter zu dem Haus, das Gehlen hatte. Der hatte damals noch nur ein Quelle fertig Haus, aber in einem himmlischen Grundstück, unmittelbar am Abhang zum Starnberger See. Ja, und ich wusste gar nicht, was es denn geben sollte und so weiter. Und er hat mich dann also sehr bald gefragt, ob ich denn mit für den BND arbeiten wollte, wenn ich mein Psychologiestudium beendet hätte. Ja, und ich habe dann also gefragt, ja, wieso denn, und als Psychologe und so weiter. Ja, und dann hat er also doch mal eine interne Sache rausgegeben, dieses Doppelleben, das er seinen Leuten abverlangt hat, damals noch mehr als heute, und als heute das in moderneren Geheimdiensten gehandhabt wird. Dieses Doppelleben der Mitarbeiter oder eben auch Spione, aber es waren ja auch vor allem Spione im Innendienst, das haben die Leute nicht ausgehalten. Das haben eine erhebliche Anzahl nicht psychisch verkraftet, dass sie noch nicht mal ihrer Ehefrau und ihrem Sohn oder wem sagen konnten, dass sie, für wen sie eigentlich arbeiten, dass sie für den BND arbeiten. Das haben also oft Ehefrauen nicht gewusst von ihrem Ehemann oder umgekehrt. Gehlen hat übrigens auch in der Richtung vorgesorgt, und es lag ihm also sehr daran, jeweils Verwandte dann noch mit reinzubringen in seinen Dienst. Zum Beispiel auch die Ehefrauen, dann war diese Diskrepanz und diese psychische schwierige Situation ein bisschen entschärft. Und also es war ein total verklemmtes Klima in dieser Vorgängerorganisation, die dann nahtlos übergegangen ist in den BND. Ein verklemmtes Klima, das dem Gehlen geschuldet war. Gehlen selber ist halt hochgradig zwangsneurotisch gewesen. Das hat Vorteile gehabt, riesige Arbeitsbesessenheit und Belastbarkeit und andererseits, aber also die Leute, die hatten viele dann auch schon die Nase voll und er musste dann Wogen glätten und es musste ja irgendwie, die Leute mussten natürlich bei der Stange bleiben und das alles wird in diesem Buch sehr genau geschildert, weil ich da halt gute und genaue Informationen gehabt habe. Ja, die Zeit ist ja jetzt leider schon ganz sehr vorangeschritten. Gehlen ist seit, wie ich sagte, 1968 weg vom Fenster. Aber die Leute, die er eingestellt hat, wurden ja weiter beibehalten. Und man hat das ja noch erweitert. Und in welcher Weise hat man es denn erweitert? Da hat man sich nach den Voten, nach dem Dafürhalten der bisherigen Mitarbeiter und der Spitzenmitarbeiter gerichtet. Das ist ja klar gewesen. Und da waren eben schon von Gehlens Zeiten her eine ganz erhebliche Menge, zum Beispiel von SS-Leuten, von Wehrmachtsangehörigen ohnehin, aber direkt auch von SS-Leuten dabei. Und das hat auch noch mehr zugenommen. Hinterher wurde vor allem auch dann von den Nachfolgern von Gehlen gesagt, ja, es sei ja gar kein anderes Menschenmaterial, also Material heißt es, aber damit ist gemeint Menschenmaterial, vorhanden gewesen. Andere hätten nicht in der Weise wirksam werden können und so weiter. Das ist aber läppisch, wenn man sich die genauen Zahlen ansieht. Es waren zu Gehlens Zeiten um die 200, meine ich mich zu erinnern, im Buche steht es natürlich genau drin, SS-Leute. Und man hat dann bald danach den BND nochmal sehr, sehr personell aufstocken können. Also das waren dann nicht mehr, 1500, sondern ziemlich doppelte Menge. Und es waren dann hinterher die doppelte Menge auch von SS-Leuten. Also waren es vorher 100, dann waren es jetzt 200. Aber wenn man auf der anderen Seite nach Tausenden Mitarbeiter hat rekrutieren können, dann verfängt diese Bemerkung nicht mehr, ja, es gab ja kein anderes Material, als dass wir auf SS-Leute zurückgegriffen haben. Es ist also nur eine Beschönigung und Beschwichtigung gewesen, die allein schon anhand der personellen Statistik widerlegbar ist. Ja,
ich muss dir auf gut Deutsch gesagt das Wort langsam entziehen, weil die Nächsten schon da sind. Zwei, drei Bemerkungen nochmal. Vielen, vielen Dank. Sie sehen, also lesen Sie ins Buch rein, nicht? Das ist ein wandelndes Buch eher. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für Ihre Anwesenheit. Noch zwei Bemerkungen, nur inhaltlich. Du sprachst von CIC und später CIA. Das ist keine Dummheit, sondern der Vorgänger vom CIA war der CIC. Das nur als
ja, ich sagte Angaben. Ja, dass der CIA erst 1946 gegründet
Richtig.
Wurde.
Nur als Hinweis, aber nicht, dass Sie denken, nein, du darfst jetzt nicht weiter. Ich weiß, du möchtest, aber dann können die Nächsten nicht. Es wäre sehr, sehr lieb und sehr nett, wenn Sie zu uns, zum Stand des neuen Weges G, wie Gustav 312 kommen würden. Dort ist Harald weiterhin vorhanden, er signiert und Sie können dort mit ihm weitersprechen beziehungsweise sich das Buch dort anschauen etc. pp. Haben Sie herzlichen Dank. Ich möchte noch auf eine Geschichte hinweisen, das ist mir sehr wichtig als Vertreter vom Verlag Neuer Weg. Da drüben gibt es einen Stand von Compact und wir sind der Auffassung, und ich bin der Auffassung, dass so ein profaschistischer Stand auf einer Buchmesse nichts zu suchen hat. Es kann nicht sein, Buchmessen haben eine politische Verantwortung und können sich aus diesem gesellschaftlichen Leben nicht verabschieden. Und ich weise darauf hin, dass es uns gelungen ist, vor Jahren den Stand der Bundeswehr hier nach 3-4 Jahren Kämpfen von der Buchmesse zu verdrängen. Ich wiederhole, Compact hat auf dieser Messe als Profaschisten nichts zu suchen. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.